Guten Abend, ich begrüße alle sehr herzlich zu unserem Bibelstudium. Heute gehen wir weiter in 1. Johannes 2, ab Vers 28. Bevor wir lesen, möchte ich kurz darauf hinweisen. Wir haben gesehen letztes Mal, dass der Abschnitt Kapitel 2, Verse 13 bis 27 zusammengehört. Und zwar spricht dort Johannes die Gläubigen miteinander an, indem er sie Kinder nennt. Griechisch Technion. Das ist das allgemeine Wort für Kinder. Nämlich in 2 Vers 12, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und dann haben wir gesehen letztes Mal, dass die Kinder Gottes, unterschiedlich weit sind im Glaubensleben. Und Johannes macht eine Unterscheidung von drei Graden, von drei Stufen. Er spricht in diesen Versen über Väter, Jünglinge und Kindlein. Man müsste also übersetzen in Vers 14, ich schreibe euch Kindlein. Das ist nicht dasselbe Wort wie Kinder in 2 Vers 12. Also alle sind Kinder, aber die Unterscheidung ist, die Jungbekehrten, das sind die Kindlein. Die schon einige Fortschritte gemacht haben, das sind die Jünglinge. Und die reif im Glauben sind, werden hier Väter genannt. Zweimal spricht er diese Dreiergruppen an. Väter, Jünglinge, Kindlein. Väter, Jünglinge, Kindlein. Und jetzt in Kapitel 2, Vers 28, da wo wir jetzt heute hinkommen, sagt er wieder, und nun Kinder. Da haben wir wieder das Wort Technion, das allgemeine Wort. Da spricht er jetzt wieder alle an. Das Nun macht klar, das ist jetzt eine Weiterführung und eine Schlussfolgerung aus den Belehrungen, die er gerade vorher allen Gläubigen und verschiedenen Reifegraden gegeben hat. Und das macht also klar, dass hier ein neuer Abschnitt beginnt. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, dieser Abschnitt davor, Verse Kapitel 2, Vers 12 bis 28, das ist ein Teil, der interessante Parallelen aufweist zum ersten Buch Mose. Und jetzt ab 2, Vers 28 bis 3, Vers 3, in diesem weiteren Abschnitt, da finden wir interessante Parallelen zum zweiten Buch Mose. Nachher ab Vers 4, Parallelen zum dritten Buch Mose. Einfach kurz für die, die heute das erste Mal da sind, das ist erfreulich. Und da möchte ich noch sagen, dass der ganze erste Johannesbrief so aufgebaut ist. Nämlich schon ab Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 11, da haben wir gesehen, es gibt fünf zusammenhängende Abschnitte und die gehen auch parallel zu den fünf Büchern Mose. Diese Parallelen sind einfach da, nicht um uns abzulenken von dem, was da im ersten Johannesbrief steht, sondern durch wichtige Parallelen, Wahrheiten, die da ausgedrückt werden, noch deutlicher hervorzubringen und zu illustrieren. In dem Sinn muss man diese Parallelen anschauen. Der erste Johannesbrief ist so aufgebaut, dass es vier Serien gibt bis zum Schluss in Kapitel 5, wo Johannes also diese Parallelen ausführt zu den fünf Büchern Mose. 4 mal 5. Ja, in dem Sinn lesen wir jetzt Kapitel 2, Vers 28 bis 3, Vers 3. Darf ich bitten?
Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbart geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.
Vielen Dank. In diesen Versen geht es um einen Kontrast zwischen den Kindern Gottes. Das sind die Erlösten in der Zeit des Neuen Testaments, in der Zeit der Gemeinde insbesondere, seit dem Kommen des Herrn Jesus, die eine ganz besondere Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Und zwar eine Beziehung, die tiefer und näher ist, als es je Gläubige in der Zeit des Alten Testaments haben konnten. Die Gläubigen des Alten Testaments lebten nämlich in einer Zeit, in der das Heiligtum Gottes verschlossen war. Darum sehen wir schon in der Stiftshütte, später im Salomo-Tempel, dann im zweiten Tempel, sehen wir, dass der Scheidevorhang das Allerheiligste abgetrennt hat. Und es gab keinen freien Zutritt in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und so hatten die Gläubigen im Alten Testament eben einen gewissen Abstand zu Gott, weil der Scheidevorhang intakt war. Aber wir wissen, mit dem Sterben des Herrn Jesus, mit dem Moment seines Todes, so sagt das Matthäus 27, da zerriss der Vorhang des Tempels in zwei, von oben nach unten, um zu sagen, jetzt ist der Zugang offen. Und die Beziehung, die die Gläubigen heute haben dürfen, wie Hebräer 10, Vers 19 und folgende sagt, durch den Vorhang hindurch, das bedeutet, wir haben eine Nähe zu Gott bekommen, die es früher nicht gab. Und das drückt sich übrigens so aus, dass die Gläubigen heute Gott Abba, Vater nennen dürfen. Im Judentum geht das nicht. Man kann alle Gebetsbücher durchblättern und findet so viele schöne Gebete mit wunderbaren Namen Gottes, aber Gott wird nie genannt Abba. Die Rabbiner haben auch davor gewarnt und gesagt, man soll Gott nicht Abba nennen, weil das ist quasi das Zärtliche, um Vater zu sagen. Also die kleinen Kinder in Israel und auch die größeren, die nennen ihren Vater nicht einfach Avi, mein Vater, sondern Abba. Und diese zärtliche Nähe haben die Erlösten heute. Denn Galater 4 und Römer 8 sagt, dass wir durch den Heiligen Geist Gott Abba, Vater, nennen dürfen. Und so hat der Herr Jesus Gott gekannt von Ewigkeit her, als der ewige Sohn. Darum spricht er auch in Markus 14 im Garten Gethsemane, also vor seinem Tod, den Vater an mit Abba, Vater. Alles ist dir möglich. Er hatte diese Beziehung von Ewigkeit her. Aber das Besondere ist, dass so viele ihn aufnahmen, sagt Johannes 1, Vers 12, also Johannes Evangelium 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Gewalt, die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Und dann wird gesagt, das sind die, die von Neuem geboren sind, aus Gott geboren sind. Und das wird uns eben hier vorgestellt. Wir sind Kinder Gottes. Können wir zusammentragen? Wo in unserem Abschnitt werden die Gläubigen so genannt? Also jetzt in unserem Abschnitt 2,28 bis 3,3. Ja. 3,1. Liest du nochmals, Jerry?
Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Danke. Also zweimal Kinder Gottes. Und hier wird auch ganz besonders in diesem Abschnitt herausgestrichen, welch eine wunderbare Stellung das ist. Darum sagt Johannes, als Aufruf, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Dass wir diese Vorrechtstellung haben, die es eben früher gar noch nicht gab. Sondern mit dem Kommen des Herrn Jesus gab es diesen Wechsel. Wir schlagen die Stelle auf, die ich nur so erwähnt habe. Die Erfahrung zeigt, wenn man Bibelstellen einfach nennt, ohne sie zu öffnen, das sind meistens Bibelstellen, denen es ergeht wie einem Ping-Pong-Ball, wenn der andere ihn nicht erwischt. Ja, einfach neben den Tisch runter. Aber was man aufschlägt und mit Augen nochmals anschaut und mit den Ohren hört, das sitzt einfach mehr. Darf ich bitten, Jerry? Johannes 1, Vers 11. Bis 13.
Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die aus seinem Namen, an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Ja, also hier wird gesagt, das ist ein ganz besonderes Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das hängt eben damit zusammen, dass man das ewige Leben durch den Glauben bekommen hat. Darum wird hier gesagt, dass sie aus Gott geboren sind. Und hier sagt also Johannes, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann haben wir eben einen Kontrast dazu in Vers 1. Der Kontrast dazu ist die Welt. 1b. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir haben letztes Mal schon davon geredet, von der Welt, und zwar nicht im Sinn von Schöpfung oder Menschheit, so wie das Wort Kosmos im Neuen Testament ganz in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Immer der Zusammenhang macht klar, worum es geht, aber wenn es so negativ ist, wie in Kapitel 2, Vers 15, liest du da nochmals, Jerry?
Und er machte...
Nein, also 1. Johannes 2, Vers 15.
Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt.
Noch Vers 17.
Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
Danke. Also hier wird klar, die Welt, das ist dieses System, das Satan regiert. Er ist der Fürst dieser Welt, sagt Johannes 12, Vers 31. Und Paulus geht sogar in seiner Ausdrucksweise noch weiter. In 2. Korinther 4, 4 sagt er, der Satan sei der Gott dieser Welt. Und das bedeutet, dass er also ein System aufgebaut hat, mit dem er die Menschen beherrscht und sie von Gott und seinem Wort abhalten will. Und wir haben damals, als wir diesen vorigen Abschnitt studiert haben, gesehen, er hat eine Drei-Punkte-Taktik, die er schon eingesetzt hat in 1. Mose 3, nämlich die Lust des Fleisches anzusprechen, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Wenn man sich mal durchdenkt, was alles in unserer Gesellschaft mit dem zu tun hat, dann bekommt man schon mal einen Eindruck davon, was die Welt ist, die Satan beherrscht. Und weiter sehen wir bei der Überschrift am Kreuz, da hat sich ja die ganze Welt unter der Herrschaft von Satan gegen Jesus Christus vereinigt. Und diese Anklageschrift war in drei Sprachen, nämlich... Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Lateinisch war die Sprache der Besatzungsmacht, der Weltmacht damals. Also die Sprache, kann man sagen, der Realpolitik. Ja? Politik an sich ist nicht etwas Schlechtes. Denn Politik kommt von einem griechischen Wort, das bedeutet Stadtverwaltung, Stadtführung. Ja? Also eine gute Regierung braucht eben eine gute Führung, Politik. Aber Satan versucht eben auch das Gebiet der Politik zu beherrschen und seinen Einfluss da hineinzubringen. Und dann haben wir die Probleme mit der Politik. Nicht, weil die Politik an sich schlecht wäre, sondern da, wo Satan eben in der Politik wirkt, um die Menschen von Gott wegzubringen. Und dann haben wir Griechisch, das war in der alten Welt die Sprache der Philosophie, der Kultur, der Wissenschaft. Ja? Und man kann nicht sagen, dass Kultur an sich etwas Schlechtes ist. Ja, denn Gott ist ja zum Beispiel der Urheber der Musik, sagt die Bibel. Aber man kann die Musik und die Kunst eben so drehen, dass sie hilft, um Menschen von Gott abzuhalten. Wissenschaft an sich, das Erforschen der Natur und das Versuchen, Zusammenhänge eben logisch zu erfassen, das kann wirklich zur Ehre Gottes dienen. Aber Wissenschaft steht auch unter der Herrschaft Satans und so benutzt der Satan auch den Bereich der Wissenschaft, um Menschen von Gott wegzuziehen. Und dasselbe gilt dann eben auch für Hebräisch, das ist die Sprache der, ja, im Neuen Testament die Sprache der Religion. Gekennzeichnet durch die Führung der Pharisäer, die der Bibel hinzufügten, durch die Sadduzäer, die von der Bibel wegnahmen. Und so hat Satan auch das Gebiet des Religiösen eben versucht, für sich zu erobern, um die Menschen von der Wahrheit des Evangeliums abzuhalten. Ja, wolltest du noch was Kurzes sagen?
Eine Frage in Griechisch und Lateinisch.
Ja.
Ich habe mal gehört, es war in einer gewissen Weise zweigeteilt. Das Weströmische Reich primär Lateinisch, das Oströmische primär Griechisch, aber man konnte beides entweichen. Die Trennung später hat dann auch dazu...
Korrekt. Also, ich wiederhole das gerade für den Livestream, weil das hat man wohl nicht gehört. Also, du sagst, das Römische Reich war sprachlich aufgeteilt. Und das stimmt. Der Westen war besonders charakterisiert durch Lateinisch und der Osten durch Griechisch. Aber die Sprache der Besatzungsmacht von Rom herkommend war eben nicht Griechisch, sondern Latein. Aber Griechisch spielte trotzdem im Römischen Reich eine wichtige Rolle. Und es war so, in Israel hat man ganz wenig lateinische Inschriften gefunden. Aus der Zeit des Neuen Testaments, aus der Zeit der Evangelien und der Apostelgeschichte. Ganz wenig, und das macht klar, dass Latein also sehr wenig gebraucht wurde in Israel, als Israel unter der Herrschaft der Römer stand, aber vor allem eben Griechisch, und die Juden sprachen Hebräisch und Aramäisch damals. Beide Sprachen waren lebendig, und darum waren sehr viele Leute, also auch einfache Leute, waren sehr oft dreisprachig. Und trotzdem kann man eben sagen, dass aber das Griechische eben speziell die Sprache der Kultur und Wissenschaft war, Lateinisch die Sprache der Politik und Hebräisch die Sprache der Religion damals in der Zeit der Evangelien und der Apostelgeschichte. Ja, und dieses System versucht Satan zu beherrschen, um die Menschen dadurch abzulenken von der Wahrheit. Und es ist so, dass er also sicher so ein vielfältiges Programm hat, dass er das anpassen kann, ganz individuell, an die Einzelperson. Und darum, gewisse werden dadurch angezogen, andere dadurch und so weiter. Aber eben dieses System, das nennt Johannes die Welt. Und er sagt den Gläubigen in 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Aber da geht es nicht darum, dass wir die Natur nicht lieben sollten. Oder die Menschheit nicht lieben sollten. Nein, Johannes sagt im Evangelium, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und dort bedeutet das Wort Welt eben nicht dieses böse System, sondern die Menschheit. Gott hat die Menschheit geliebt. Aber jetzt in diesen Versen sehen wir, da gibt es einen Kontrast zwischen den Kindern Gottes und der Welt. Nochmals, 3 Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann ein bisschen weiter. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also die Welt und alle die Menschen, die unter dieser Herrschaft Satans in dieser Welt stehen, die kennen Jesus Christus nicht. Anerkennen ihn nicht. So haben wir also in diesem Abschnitt einen Kontrast zwischen Welt und den Kindern Gottes. Und die Parallele zum zweiten Buch Mose besteht darin, im zweiten Buch Mose haben wir Ägypten und das Volk Israel als Kontrast in Ägypten. Und das passte nicht zusammen. Das waren zwei Völker, das ging gar nicht gut in 2. Mose. Ja? Und dieser Kontrast wird also illustriert, kann man sagen, durch das zweite Buch Mose, Ägypten unter der Herrschaft des Pharao. Ein Bild von Satan. Und diese Beziehung zu Satan ist viel näher, als man denkt. Denn der Pharao ließ sich ja verehren als ein Gott. Als die Inkarnation von Horus. Und die Bibel sagt, dass hinter den Götzen, den verehrten Bildern in den Religionen, stehen Dämonen. So steht das in 1. Korinther 10, Vers 20. Und so war also wirklich eine dämonische Macht, satanische Macht hinter dem Pharao, der Ägypten beherrschte. Und eben ein Todfeind war von Israel. Und wenn es jetzt darum geht, eben darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat, können wir gerade diesen Punkt hier auf der Tafel, hier ist es Punkt 4, nicht kennen, in 2. Mose 5, Vers 2, und das ist parallel zu nicht kennen, da in 1. Johannes 3, Vers 2. Können wir mal kurz aufschlagen, was da steht in 2. Mose 5. Da sehen wir die Haltung Ägyptens gegenüber dem wahren Gott, dem Gott der Bibel, und gegenüber seinem Volk. 2. Mose 5, Vers 2.
Da sprach der Pharao: Wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und auch werde ich Israel nicht ziehen lassen.
Danke. Sie- ja, also, der Pharao sagt: Wer ist der Herr? Auf Hebräisch steht hier Yahweh. Das ist der Name Gottes, und zwar des Gottes der Bibel, im Kontrast zu allen anderen Göttern der Religionen. Und er sagt, wer ist Yahweh, auf dessen Stimme ich hören soll. Er kennt den wahren Gott nicht und lehnt es auch ab, ihn anzuerkennen. Man muss noch wissen, das Wort kennen hat je nachdem auch die Bedeutung von anerkennen. Kennen, anerkennen. Auch im Griechischen. Darum erkennt uns die Welt nicht oder anerkennt uns nicht. Und so sagt er, ich kenne den Herrn nicht und auch werde ich Israel nicht ziehen lassen. Er anerkennt dieses Volk nicht als das Volk aus der Welt von Gott. Es ist für ihn ein dummes Sklavenvolk, das bitte nicht über Freiheit nachdenken soll, sondern einfach weiter arbeiten soll. Diese Feindschaft und eben Weigerung, da anzuerkennen, das finden wir hier. Und so ist eben das zweite Buch Mose eine Illustration zu dem. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, zwischendurch wollte mal jemand etwas fragen und ich, ja.
Ich wollte noch fragen zu der Definition von der Welt.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich wiederhole sie. Unter Christen gibt es verschiedene Vorstellungen darüber, was eigentlich zur Welt im bösen Sinn gehört und was nicht. Woher kommt diese Unschärfe? Ja? Ich habe es jetzt ein bisschen mit anderen Worten nochmals ausgedrückt. Ja, es hängt mit Folgendem zusammen. In Hebräer, in Hebräer 5, da spricht der Briefschreiber zu Leuten, von denen er annehmen müsste, die sollten jetzt eigentlich reif sein im Glauben. Und er sagt, es ist aber sehr, sehr schlimm, der Zeit nach solltet ihr eigentlich fähig sein, andere zu belehren über den Glauben und über das Evangelium, über das Wort Gottes, aber eigentlich muss man euch alles nochmals von Grund auf neu erklären. Und da finden wir eine Antwort. Liest du, Jerry? 5, Vers 12 bis 14.
Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen.
Ja, also hier sieht man, es gibt irgendwelche Hindernisse bei den Hebräern, dass sie nicht normal gewachsen sind. Sie sind also immer noch wie Babys, also wie die Kleine dort hinten, Kezia, die trinkt nur Muttermilch, nichts anderes. Und das ist auch recht so, wenn sie ist erst ein paar Monate alt, 5, das ist okay. Aber wenn sie damit 5 immer noch sagen würde, dann spricht sie ja dann auch, immer noch sagen würde, also ich stehe auf Muttermilch, etwas anderes nehme ich nicht. Da muss man sagen, mit dem Kind stimmt etwas gar nicht. Aber das war die Situation der Hebräer. Die sollten eigentlich eben schon längst Lehrer sein, aber man muss ihnen immer noch die Anfangsgründe erklären. Sie brauchen quasi Muttermilch und sind nicht mal in der Lage, feste Speise zu essen. Und dann erklärt hier der Text, denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Also ist so wie eben ein Kind, das nicht selber Gefahren erkennt und klar Dinge unterscheiden kann, die man unterscheiden muss. Aber mit zunehmendem Alter nimmt diese Unterscheidungsfähigkeit eben zu. Und darum sagt Vers 14, die feste Speise aber ist für Erwachsene. Also solche, die dementsprechend, was wir im ersten Johannesbrief hatten, als Väter, als Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen. Und jetzt eben diese Unterscheidung, was ist gut, was ist böse? Für viele Dinge ist das für jeden Gläubigen klar, von der Bekehrung an. Das ist Sünde und das ist richtig. Aber dann gibt es so viele Dinge, wo man sich fragt, ja, aber ist das jetzt wirklich ein Problem oder ist das kein Problem für den Glauben? Dann entstehen da Unterschiede. Aber das kommt eben, diese unterschiedliche Beurteilung, dadurch, dass eben auch ein unterschiedliches Wahrnehmungsvermögen da ist. Und das ist abhängig davon, wie jemand geistlich gesund reift. Und darum sollte man nicht Kindlein befragen, ist das jetzt weltlich oder nicht weltlich, obwohl man da erstaunlich gute Antworten oft bekommen kann, aber es ist dann doch besser, die Väter, und Väter meint natürlich auch Mütter im Glauben, das ist ja klar, Väter, Mütter im Glauben, die diese Reife haben und dieses Unterscheidungsvermögen. Ist das soweit beantwortet? Gut, dann gehen wir aber weiter. Wir haben gesehen den Kontrast Ägypten, Israel, Welt, Kinder Gottes. Wir haben gesehen die Nichtanerkennung von Ägypten und die Nichtanerkennung der Welt. Aber es gibt noch mehr. In 1. Johannes 2, Vers 29. Liest du das nochmals, Jerry?
Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist.
Ja, also da gibt Johannes ein Kriterium, wie man unterscheiden kann zwischen denen, die zur Welt gehören, und denen, die zu den Kindern Gottes gehören. Und das hat noch eine besondere Bedeutung gehabt, dieser Vers, gerade in der Zeit von Johannes. Wir wissen ja von der Einführung her, Johannes schrieb das als eine Warnschrift gegen die Gnostiker. Das war eine Irrlehrbewegung, die besonders am Ende des ersten Jahrhunderts und dann im zweiten Jahrhundert auftrat und die Gemeinden versuchte zu infiltrieren. Und diese Irrlehrbewegung, die, wie wir letztes Mal gesehen haben, Jesus Christus als den ewigen Sohn, als ewigen Gott leugnete, die haben auch gelehrt, je nachdem, alles in dieser Schöpfung ist schlecht. Diese Schöpfung sei nämlich nicht durch den wahren Gott erschaffen worden, sondern der wahre Gott habe nur das Geistige erschaffen und auch die Seelen der Menschen, aber nicht ihren Körper. Aber später sei ein Demiurg entstanden, in früheren Äonen, wie Sie gesprochen haben. Und dieser Demiurg, das sei so quasi eine Art Untergott, und dieser Untergott habe diese materielle Welt geschaffen. Darum sei die schlecht. Alles Materielle sei schlecht. Und die Menschen sind jetzt gefangen, quasi in dieser materiellen Welt. Da ist quasi ein Sündenfall entstanden. Dass die ursprünglich gut geschaffenen Seelen der Menschen, die seien dann quasi durch diesen Demiurgen gefangen genommen worden in der Materie mit einem Körper. Sie sind gefangen im Körper. Alles ist schlecht. Und darum haben diese Irrlehrer auch gesagt, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen. Er war nicht ein wirklicher Mensch mit einem Körper, wie wir haben. Und sie lehrten auch, er sei nicht als Mensch auferstanden, sondern als Geist. Wie das die Zeugen Jehovas auch heute lehren. Und sie haben also geleugnet, Jesus Christus im Fleisch gekommen, beziehungsweise nach 2. Johannes 7, haben wir letztes Mal angeschaut, sie leugneten, dass Jesus Christus im Fleisch kommend ist, für die Zukunft. Weil er als Mensch auferstanden ist, wird er auch als Mensch wieder zurückkehren bei seiner Wiederkunft. Und da haben die also das so geleugnet und die haben gesagt, Jesus Christus kann gar nicht ein wirklicher Mensch geworden sein, denn ein Körper ist ja schlecht. Versteht man jetzt, was dahinter steckt? Der Körper ist ja schlecht. Aber dann haben sie auch gesagt, und darum kommt es auch gar nicht darauf an, was man mit dem Körper macht. Also man ist eigentlich als Christ völlig frei, unmoralisch zu leben. Das hängt einfach mit dem Körper und seinen Begierden zusammen. Aber das ist kein Problem. Das tastet das Geistige, das Seelische nicht an. Das muss man ganz klar trennen. Das Wichtige ist sowieso nur der Geist. Also konnten die sagen, kein Problem, man kann so unmoralisch leben. Und Johannes erklärt hier, wenn ihr wisst, 2 Vers 29, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, das ist im Griechischen ein Durativ, also wer gewohnheitsmäßig die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren. Und damit war klar, die konnten alle diese gnostischen Christen, die unmoralisch lebten, in der Sünde lebten, konnten sie ganz klar abweisen. Das geht überhaupt nicht. Das ist der klare Unterschied. Die Kinder Gottes, die leben auch praktisch in Gerechtigkeit. Im Kontrast eben zu diesen Verführern und Verführten. Und jetzt schauen wir mal diesen Unterschied im zweiten Buch Mose, 10, Vers 23, der Kontrast zwischen Israel und Ägypten. Es geht dort um die Plage der Finsternis, die 9. Plage. Und könntest du uns vorlesen? 2. Mose 10, Vers 21 bis 23.
Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus zum Himmel, damit eine Finsternis über das Land Ägypten komme, dass man die Finsternis nicht greifen könne. Und Mose streckte seine Hand aus zum Himmel. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis, 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht, und keiner stand von seiner Stelle auf 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen.
Welch ein wunderbarer Kontrast. Ägypten war voll in der Finsternis. Und die Israeliten, die hatten Licht in ihren Wohnungen. Eine so deutliche Scheidung zwischen Ägypten und Israel. Und das sollte man als Illustration im Hinterkopf haben, wenn Johannes sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Also, die sind so wie die Israeliten, die Licht hatten in ihren Familien. Und noch ein wunderbarer Unterschied. Ich nehme schon Punkt 5. Hier geht es ja in 1. Johannes um die Kinder Gottes, haben wir gesehen. Das VG, das ist die Abkürzung für Volk Gottes. Das Volk Gottes, das sind die Kinder Gottes. Und das Volk Gottes im 2. Buch Mose wird genannt Sohn von Gott. 2. Mose 4. Ja, liest du Vers 22 und 23.
Und du sollst dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, lass mein Sohn ziehen, damit er mir dient. Und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen töten.
Ja. Also Gott sagt hier dem Pharao, dass er das Sklavenvolk Israel ziehen lassen soll. Und Gott nennt dieses verachtete Volk mein Sohn, mein Erstgeborener. Wobei wir wissen, Israel ist nicht die erste Nation, die entstanden ist nach der Sintflut. Als sich mit der Sprachenverwirrung die Menschheit aufteilte in verschiedene Stämme, später Völker und Nationen. Israel ist nicht das erste Volk, das kam zeitlich dann einiges später. Aber Gott nennt dieses Volk trotzdem mein Erstgeborener. Erstgeborener bedeutet der den höchsten Rang hat. Ja? Das ist nicht immer zeitlich, das kann zeitlich sein, dass man eben den Ersten in der Familie nennt Erstgeborenen, aber wir haben in der Bibel viele Beispiele, wo eben ein späterer Sohn, der zweite oder im Fall von David sogar der achte, das Erstgeburtsrecht bekam. Also Erstgeborener bedeutet einfach das erstrangige Volk. Und das irdische Volk Israel, zu dem also alle gehörten durch natürliche Geburt, die wurden von Gott genannt mein Sohn, mein Erstgeborener. Nicht durch Wiedergeburt, sondern durch natürliche Geburt gehörte man zu diesem Volk. Und in 5. Mose 14, Vers 1, werden die einzelnen Israeliten genannt Kinder des Herrn. Interessant. Da könnte man sagen, ja, aber da haben wir ja die Kinder Gottes schon im Alten Testament. Ja, in einem anderen Sinn, nämlich indem man durch natürliche Geburt zu Israel gehörte, gehörte man zu diesen Kindern Gottes, die zu Israel, Gottes Erstgeborenen, gehörten. Aber Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele den Herrn Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, die nicht aus Geblüt oder aus dem Willen des Menschen, also nicht durch natürliche Geburt entstanden sind, sondern aus Gott geboren. Also die Kinder Gottes durch natürliche Geburt und die Kinder Gottes durch Wiedergeburt. Aber da haben wir eine ganz klare Parallele. Und Gott sagte also dem Pharao, lass meinen Sohn Israel ziehen, wenn du dich weigerst, werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen töten. Nun, der Pharao betrachtete sich ja als Inkarnation von Horus. Und Horus war der Gott des Kinderschutzes. Ja, also das war auch der Gott, der wichtig war für die ägyptischen Hebammen, nicht für die Hebräer. Das waren andere Art von Hebammen. Aber die Hebammen in Ägypten, die standen in Verbindung mit Horus. Und so sollte der Pharao als Inkarnation von Horus sollte zuständig sein, dass es nie zu einer zehnten Plage kommen würde, wo alle Erstgeborenen in Ägypten umkamen. Ja? Aber eben, das ist in dem Zusammenhang, dass Gott Israel nennt, mein Sohn. Und die einzelnen Israeliten, meine Kinder. Und nun ist also dieser Gegensatz auch sehr deutlich im zweiten Buch Mose. Oder diese, nicht Gegensatz, sondern diese Verbindung. Und weiter möchte ich noch hinweisen auf Folgendes. In Kapitel 3, Vers 1 sagt Johannes, dass Gott uns den Namen gegeben hat, Kinder Gottes. Liest du nochmals, Jerry?
Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es.
Ja, danke. Das reicht schon. Also hier wird gesagt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das heißt, dass wir den Namen haben sollen, Kinder Gottes. Und dann erklärt er natürlich, und nicht nur den Namen. Wir sind das auch wirklich durch die Wiedergeburt. Aber den Namen. Und wenn man eben das hier liest und sich im Klaren ist, ja, in diesem Abschnitt macht Johannes Parallelen zum zweiten Buch Mose. Da muss man sich fragen, wie heißt das zweite Buch Mose in der hebräischen Bibel? Exodus auf Griechisch, das heißt Auszug. In der griechischen Übersetzung, nicht wahr, hat man den Namen gegeben Exodus, weil der Auszug aus Ägypten beschrieben wird. Aber in der hebräischen Bibel wird der Name immer genommen aus dem ersten Vers, ein Wort, Shemot, und das heißt Namen. Denn 2. Mose beginnt, dies sind die Namen. Und das ist ganz, ganz wichtig im 2. Buch Mose, denn in Kapitel 28 geht es dann auch um den hohen Priester, der alle Stämme Israels ihre Namen auf seinem Herzen tragen sollte, eingraviert in Edelsteine. Das ganze Volk Gottes, alle ihre Namen sind auf dem Herzen des hohen Priesters, um sie ständig in der Gegenwart Gottes quasi zu tragen und die Garantie zu geben, sie sind für Gott unvergesslich. Denn Gott schaute auf den hohen Priester und auf sein Brustschild. Ja, und jetzt wird also hier gesagt, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir den Namen Kinder Gottes haben sollen oder Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Also auch da eine interessante Verbindung zum zweiten Buch Mose. Wie wir es gesehen haben im Abschnitt vorher, viermal von Anfang, von Anfang, von Anfang, von Anfang. Und das erste Buch Mose heißt in der hebräischen Bibel Bereshit. Bereshit, und das heißt im Anfang, das erste Wort. Ja, und hier haben wir den Bezug eben zu dem Buchnamen Shemot, Namen. Aber wir haben noch mehr, und darauf komme ich später. Jetzt wollen wir nämlich wirklich den Sinn im Zusammenhang sehen von diesen einzelnen besprochenen Versen. Lies nochmals Vers 28.
Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft.
Ja, also das Nun, habe ich schon erklärt, ist eine Schlussfolgerung auf dem, was vorher gesagt wurde. Und letztes Mal haben wir uns damit beschäftigt, wie erkennt man Irrlehrer? Und wie bleibt man bewahrt vor falschen Lehren? Das hat alles erklärt. Und jetzt ist die Schlussfolgerung, und nun, Kinder, bleibt in ihm. Also das Rezept, um bewahrt zu bleiben, ist, täglich die Verbindung mit dem Herrn Jesus ganz aktiv zu suchen. Spurgeon hat einmal gesagt, der Glaube von gestern nützt mir heute nichts. Man muss jeden Tag neu glauben. man darf das nicht falsch verstehen, was er sagen will. Er wollte nicht sagen, man muss sich jeden Tag neu bekehren. Aber gestern war gestern. Und heute muss ich schauen, dass ich meine Glaubensbeziehung praktisch mit dem Herrn Jesus verbunden lebe. Und das ist etwas, was wir aktiv anstreben müssen. Und das heißt, bleibt in ihm. Immer in der Nähe des Herrn Jesus bleiben, das bewahrt uns vor dem Abirren in falsche Lehren. Und dann erklärt er, der Herr Jesus wird wiederkommen. Dann wird er offenbar werden. Dann werden wir ihn eben sehen. Bis jetzt haben wir ihn noch nie gesehen. Wenn er offenbart werden wird, dann sollte es so sein, dass wir Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Da spricht also Johannes über die Wiederkunft Christi. Und zwar über die Entrückung. Der Ausdruck hier, Ankunft, weiß jemand, wie das Wort auf Griechisch heißt? Für Ankunft. Das ist ja so ein Hauptwort, das ja immer wieder vorkommt. Bei Petrus, bei den Paulusbriefen, eben auch Johannes. Wie? Parousia. Ja, die Betonung ist auf dem I. Parousia. Und da ist wichtig zu wissen, das Wort Ankunft oder Wiederkunft, Parousia, wird im Neuen Testament verwendet, sowohl für die Entrückung als auch für das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Also anhand des Wortes Parousia kann man noch nicht unterscheiden, welches Kommen gemeint ist. Aber ein wichtiger Schlüssel ist, wenn es heißt, dass die Ankunft Christi geschieht mit allen Heiligen, dann ist das? Dann ist es das Gericht, dann ist es das Kommen in Herrlichkeit. Genau, mit der Gemeinde. Aber wenn es geht um die Entrückung, dann lesen wir eben darüber, wie der Herr Jesus kommt für die Gläubigen, die ihn da auf der Erde erwarten. So kann man das in den Stellen sehr gut unterscheiden. Es gibt noch mehr Unterscheidungskriterien. Aber hier geht es also um die Entrückung. Und Johannes sagt, wir müssen immer in Verbindung bleiben mit dem Herrn Jesus, sonst werden wir, wenn er kommt, und er könnte jeden Tag kommen, können wir beschämt werden. Und das heißt also, wenn jemand begonnen hat, auf falsche Lehren zu hören, und der Herr kommt, wenn ein Kind Gottes ist, dann geht er nicht verloren. Aber er wird Scham erleben. Also wenn der Herr kommt, man muss sich vorstellen, er könnte jederzeit kommen. Und es muss nichts irgendwie vorher erfüllt werden. Es gibt Dinge, die erst nachher erfüllt werden können. Aber nichts, was vorher erfüllt werden muss. Wir können ihn also jeden Tag erwarten. Aber wenn er kommt und wir sind nicht in ihm, dann müssen wir uns schämen. Das ist es. Dann können wir die Hände vors Gesicht tun und uns schämen. Aber er sagt, wenn er kommt, sollten wir Freimütigkeit haben. Kann jemand das Wort Freimütigkeit mit anderen Worten wiedergeben? Weil das ist ein Wort, das niemand aus der Zeitungssprache kennt. Das ist ein Fremdwort in der Zeitungssprache. Aber Freimütigkeit, was heißt das? Ja, gerne.
Vielleicht vertrauensvoll.
Vertrauensvoll, und zwar bedeutet es auch, vertrauensvoll zu reden. Also Freiheit haben zu sprechen. Zum Beispiel in Hebräer 4 wird das Wort ja auch benutzt, wo es heißt, wir sollen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Der Thron der Gnade, das ist die Bundeslade im Allerheiligsten. Und die Gläubigen haben ja heute den Zugang. Und wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann müsste es uns ja eigentlich die Sprache verschlagen. Wegen seiner Heiligkeit und Erhabenheit. Aber Hebräer 4 sagt, wir sollten mit Freimütigkeit kommen, zur rechtzeitigen Hilfe, dass wir dort in der unmittelbaren Nähe Gottes, im Bewusstsein, dass er, der Vater, Abba, unser Abba-Vater ist, dass wir da freimütig sprechen. Und Freimütigkeit haben bedeutet also, wenn der Herr Jesus kommt, dass wir Freimütigkeit haben zu sprechen. Was könnten wir in dem Moment sprechen, wenn er kommt? Ja, ich meine, man muss sich ja vorbereiten.
Halleluja.
Ja, wir haben dich erwartet. Oder jetzt ein biblisches Wort. Maranatha sagen wir jetzt. Unser Herr kommt auf Aramäisch, nicht wahr?
Oh,
ja, 1. Korinther 15 spricht ja gerade über die Entrückung. Und dann heißt es da, 1. Korinther 15, Abvers 51, spricht über die Entrückung und wie dann eben die verstorbenen Gläubigen werden auferweckt werden und die, die noch leben, ihr Körper wird sofort umgewandelt werden in einen Auferstehungskörper, ohne dass sie sterben und auferstehen müssen. Und dann heißt es in Vers 53,
denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unsterblichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel?
Ja, also da haben wir ganz konkrete Dinge. Die Gläubigen, die dann auferstehen werden, vielleicht solche Gläubige, bei denen wir am Grab gestanden sind, am offenen Grab. Und das hat für viele, die da gekommen sind, ausgesehen, so jetzt ist fertig. Jetzt ist Schluss. Das war das Letzte. Nein. Wenn wir wissen, dass eben Gläubige, die so geendet haben im Grab, dass ihr Körper wird auferweckt werden, mit Geist und Seele im Paradies vereinigt werden und die werden dann rufen können, wo ist, o Tod, dein Sieg? Es sah damals bei der Beerdigung so aus, als hätte der Tod gesiegt. Aber die werden raufkommen und werden sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Das letzte Wort ist jetzt gesprochen, mit der Auferstehung. Und die, die übrig bleiben, die können dann sagen, wo ist, o Tod, dein Stachel? Denn wenn wir übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, dann müssen wir sagen, der Tod konnte uns nicht umbringen. Ja? Er konnte uns eben seinen Stachel nicht ins Herz stoßen und uns töten. Wo ist dein Stachel? Jetzt ist definitiv vorbei mit dem Sterben. Also, so kann man sich rüsten. Und wenn wir aber eben überrascht werden von den Kommen, dass wir nicht wirklich in Gemeinschaft mit dem Herrn leben in dem Moment, dann geht es nicht um die Frage, geht ein Kind Gottes wieder verloren? Ja, ich meine, wie ist das mit unseren Kindern? Wir haben 6 bekommen und wir konnten keines mehr rückgängig machen. Es ist definitiv. Und die konnten sich auch aufführen. Ja, wie sie wollten. Aber das ging nicht mehr. Das kann man nicht mehr künden. Und so ist es aber ein Unterschied. Die Kinder Gottes können beschämt werden. Und müssen wirklich wegschauen, das Gesicht zudecken. Wörtlich heißt nämlich, von ihm wegbeschämt werden. Wirklich. Und dann kann man nicht freudig rufen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Also, das wird ein freudiges Rufen sein und da braucht es Freimütigkeit. Darum haben wir dieses Wort, Freiheit zu sprechen. Und natürlich alles, was gesagt worden ist. Ja, und noch vieles andere dazu. Ja, und dann hatten wir Vers 29, da wird eben klar der Unterschied gemacht. Ja, wie ist denn ein echter Gläubiger? Das ist einer, der gewohnheitsmäßig das tut, was nach der Bibel gerecht ist. Also wichtig, dass es ein Durativ ist, dass jeder, der die Gerechtigkeit fortwährend tut oder ständig tut, aus ihm geboren ist. Ich mache da in meiner Bibel so ein Zeichen hin, so, um das Dauerhafte auszudrücken. Oder man könnte auch eine Wellenlinie hinmachen, eben um diesen Aspekt, der im Griechischen ausgedrückt wird, klarzumachen. Es geht um das Gewohnheitsmäßige, gerecht nach der Bibel zu leben. Es geht nicht darum, dass wir einen Zustand erreichen, wo wir sündlos würden, auf dieser Erde. Das wird erst sein ab der Entrückung. Dann haben wir auch das Fleisch nicht mehr in uns, die sündige Natur von Adam geerbt. Ja, und dann kommt Kapitel 3, Vers 1. Liest du nochmals? Wir haben so oftmals gelesen, jetzt sitzt der Vers.
Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es.
Also, schaut, wir haben so einen wunderbaren Namen. schmeckt. Wir haben einen so wunderbaren Namen bekommen, wir sind Kinder Gottes. Und wir sind das wirklich. Und schaut mal, welche Liebe dahinter steht, dass der Vater uns diese Stellung gegeben hat. Dass wir zu denen gehören dürfen, die durch das neue Leben, durch die Wiedergeburt befähigt sind, eben gewohnheitsmäßig das zu tun, was richtig ist nach der Bibel. Und uns dann freuen können, wenn er erscheint für uns. Ja, und noch etwas. Das Wort welch eine Liebe, was drückt das welch aus? Unbeschreiblich. Und wenn wir das Wort welch brauchen, was betonen wir speziell daran, an der Sache, an der Art der Sache? Wie? Die Qualität. Also die Qualität der Liebe. Gibt es auch eine Stelle, wo gesprochen wird über die Quantität der Liebe Gottes? Wie sagt man? Dann sagt man nicht welch eine Liebe, sondern ja, das ist eigentlich auch die Qualität. So sehr nämlich. Also hat Gott die Welt geliebt, oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, das zeigt auch die Intensität, könnte man sagen. Und auch die Qualität, dass er nämlich seinen einzigen Sohn gab. Und die Quantität, ja, große Liebe, welche Stelle würdest du? Oder darf ich mal vorschlagen, Epheser 2, Vers 4. Ja, viele werden dann sagen, ah, natürlich, klar. Epheser 2, Vers 4.
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht.
Ja, sehr gut. Reich an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe. Das ist die Quantität. Und bei Gott ist eben die Quantität und die Qualität miteinander verbunden. Die Art, dass er hätte uns einfach retten können, dass wir in Ewigkeit seine Sklaven sind. Und das wäre ja wunderbar. Gerettet für die Ewigkeit und Gottes Sklaven für immer. Aber er wollte uns, und zwar eben ganz speziell denen, die er auserwählt hat, um in der Zeit der Gnade geboren zu werden und das Evangelium anzunehmen, zu hören, diesen Bekehrten wollte er diese besondere Stellung geben. Kinder Gottes, die den Vater kennen als Abba und die mit Freimütigkeit ins Allerheiligste hineingehen können. Ich glaube, das ist auch ein Kontrast im Ezekiel-Tempel. Das ist der Tempel im tausendjährigen Reich in der Zukunft. Dort darf ja Ezekiel alles besuchen im Tempel, bis sogar, er war ja selber Priester, ins Heilige. Aber ins Allerheiligste geht er nicht hinein. Und dort wird sorgfältig beschrieben, wie da die Türflügel, zwei Doppeltürflügel, da das Allerheiligste verschließen. Warum? Weil die Gläubigen im tausendjährigen Reich, das ist diese unzählbare Schar aus allen Nationen, Offenbarung 7, die durch die Drangsal gehen werden, und der Überrest aus Israel, der sich bekehren wird, die werden nicht diese Stellung haben wie die Gläubigen der Gemeinde heute. Kinder Gottes, die Gott kennen als Abba-Vater. Und darum sind dort die Türflügel. Ja, also wir haben diese besondere, und da sehen wir diese Qualität der Liebe Gottes, aber auch die Quantität wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Und ich hatte eine Tante, da habe ich als Kind irgendwie Distanz gehabt. Und zwar, ich habe schon gemerkt, die mochte mich sehr gut, aber zu stark. Ich bin auf Distanz gegangen. Das war so viele Liebe, aber ich habe das nicht empfunden als, ja, das sind die Eindrücke eines Kindes, ja. Ich sage nicht, das war objektiv richtig und so richtig empfunden, aber als Kind, ich fühlte mich da nicht wohl, und wenn sie mich dann nehmen wollte, umarmen wollte, das war gar nicht mein Ding. Also, das war mir zu viel Liebe. Aber Gottes Liebe ist viel Liebe, und welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben. Und fahren wir weiter. Also, 3.1b, nochmals.
Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.
Das macht uns irgendwie gelassen. Wenn wir denken, also diese Welt, die uns als Christen ablehnt, ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist die gleiche Welt, die Jesus Christus ans Kreuz gebracht hat und ihn verworfen hat. Und wenn sie ihn verworfen hat, ist es doch ganz normal, dass sie auch mit uns ein Problem haben. Und die Illustration ist genauso, wie Israel in Ägypten war. Ein abgelehntes Volk von den Ägyptern. Aber das hängt damit zusammen, dass sie ihn nicht erkannt haben, so wie der Pharao Gott nicht erkannt hatte. Wer ist der Herr? Und dann lies nochmals Vers 2.
Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Ja, das ist gewaltig. Also wir sind Kinder Gottes. Aber Römer 8 macht uns etwas klar. Wir haben etwas noch nicht. Nämlich etwas, worauf wir warten und wir seufzen deswegen. Ja, in Römer 8 wird das aber anders genannt.
Erlösung unseres Leibes.
Die Erlösung des Körpers, des Leibes. Schlagen wir auf, Römer 8 zeigt, dass die ganze Schöpfung durch den Sündenfall selber auch zu Fall kam. Und darum leidet die Natur. Darum haben wir so viele Probleme in der Umwelt. Letztlich, aus dem Sündenfall heraus. Das wird so erklärt in Römer 8, ab Vers 18. Und es wird erklärt, die ganze Schöpfung, die leidet, und es ist wie eine Frau in Geburtswehen. Also, da kann man die Ökologieprobleme ganz anders sehen. Die Bibel macht also klar, eine Frau in Geburtswehen, die Schmerzen hat und vielleicht auch schreit. Und lesen wir 8, Vers 18, folgende.
Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessentwegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit ihm Geburtswehen liegt bis jetzt. Aber nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes.
Also die Erlösung der Seele haben wir. Hebräer 10, im Schluss spricht davon. Wir haben aber noch nicht die Erlösung des Körpers und darum können Gläubige noch krank werden. Und darum gibt es Gläubige, die wirklich körperlich leiden und Schmerzen haben. Und die können nachempfinden, was es heißt. Nicht nur die Schöpfung ist quasi in Geburtswehen und schreit, sondern wir alle. Es gibt Leute, die haben einen dauernden Schmerz. Und wir seufzen mit und erwarten diesen Moment die Erlösung unseres Leibes. Und das wird eben geschehen bei der Entrückung. Und dann, etwas später, wird der Herr Jesus kommen mit allen Kindern Gottes, mit ihren erlösten Leibern, und dann wird auch die Schöpfung befreit werden, aus ihren Geburtswehen heraus. Dann kommt die große Freude, wie bei der Geburt. Und da haben wir also genau das. Wir wissen, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, nämlich, dass wir einen Auferstehungskörper haben wie der Herr Jesus. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, also wenn das dann soweit ist bei der Entrückung, werden wir ihm gleich sein. Philipper 3, Vers 20 sagt, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird in Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und das ist dann eben dieser Moment, wo wir ihm gleich sein werden. Aber nicht Gott gleich sein werden. Das ist immer die Lüge der Schlange, dass jemand göttlich wird. Nein, wir werden dem Herrn Jesus als Mensch gleichgestaltet. Er hat sich erniedrigt, indem er Mensch wurde und ist Mensch geblieben. Er ist als Mensch in den Himmel gegangen, hat den höchsten Platz angenommen, aber er wird als Mensch wiederkommen und wir werden dann ihm gleich werden. Wir werden nicht göttlich, wir werden keine Götter, nie, aber ihm gleichgestaltet. Und dann wird gesagt, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das ist eine Motivation, dass wir also fortdauernd, wenn wir sehen, da ist etwas in unser Leben hereingekommen, was uns verunreinigt hat, dass wir das nach 1. Johannes 1, Vers 9 bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also, das macht also klar, dass im Johannesbrief, wenn es heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut die Gerechtigkeit fortwährend, bedeutet nicht, wir werden sündlos. Sonst müssten wir uns ja nicht. Das ist auch ein Durativ. Kann man also nochmals das Zeichen hinmachen. Reinigt sich fortdauernd, wie er rein ist. Also der Jesus in seinem Leben als Mensch hier auf der Erde in den Evangelien beschrieben, das ist unser Vorbild. Und wenn wir lesen, wie er gesprochen hat mit einer samaritischen Frau, wie er gesprochen hat mit Gesetzeslehrern, wie er gesprochen hat am Grab von Lazarus, wie er, ja, alles sind Beispiele von ihm für uns, das nachzuahmen und unser Leben ständig eben zu ordnen, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Er ist das vollkommene Beispiel. Und in 2. Mose 30, das ist noch der letzte Punkt, 17 bis 21, da liest man davon, wie Gott eingerichtet hat für die Priester in Israel ein Waschbecken. Und aus dem Wasser des Waschbeckens mussten sie täglich ihre Hände und ihre Füße reinigen. Die Hände sprechen von dem, was wir tun. Die Füße sprechen davon, wo wir hingehen und wie wir uns in dieser Welt bewegen. Die mussten das jeden Tag reinigen, bevor sie eben die Gemeinschaft mit Gott im Heiligtum genießen konnten. Und so haben wir hier die Parallele wieder zu 2. Mose. Auch wir sollen wie die Priester jeden Tag Hände und Füße reinigen. Und das ist unsere Vorbereitung für den Moment, wenn er kommt, damit wir nicht beschämt werden vor ihm. Jemand wollte noch was sagen? Ja, Christoph. Verzeihung. Aber ich muss manchmal den Bogen durchziehen.
Mich hat nur noch interessiert, ob bei der Erlösung des Leibes die Psyche mit eingeschlossen ist. Weil die Psyche ist ja auch ein Teil der Seele.
Ah, sehr gut.
Würde man sagen, dass eigentlich Christen keine psychischen Krankheiten haben?
Also, wie ist das dann bei der Erlösung des Leibes? Wird da auch die Psyche erlöst? Sodass es eben keine psychischen Krankheiten mehr gibt. Es ist eben so, wir sind eine vollkommene Einheit von Geist, Seele und Körper. Und das ist so vollkommen vereinigt, wenn wir das eben trennen würden, dann wären wir tot. Nur der Tod kann da eine Trennung vollziehen. Und darum sind viele Abläufe, die wir seelisch bezeichnen, sind ganz stark mit Abläufen, zum Beispiel im Gehirn, verbunden. Oder in den ganzen Nervenapparat da im Unterleib. Und es kommt sogar darauf an, welche Bakterienflora wir im Darm haben. Hat auch wieder Einflüsse auf unser Gemüt. Aber das hängt damit zusammen, dass eben Seele und Leib so verwoben sind. Aber man muss doch sagen, dass eben das Problem liegt auf der Seite des Körpers. Die Seele selber ist erlöst. Aber sie ist so verbunden mit dem Körper, der noch nicht erlöst ist, sodass die Seele eben runtergezogen wird. Und zum Beispiel im Fall der Demenz, das ist Abbau im Gehirn. Aber das ist so eng verbunden mit der Seele, sodass die Seele sich dann nicht mehr ausdrücken kann. Aber das Erstaunliche ist, wenn dann die Trennung gekommen ist beim Tod, da sehen wir, der reiche Mann in der Geschichte in Lukas 16, der kann sprechen, auch nach dem Tod, ohne den Körper. Und denken. Und sich erinnern. Lazarus im Schoß Abrahams im Paradies, genauso. Also, die Seele ist dann doch etwas, was unabhängig vom Körper existieren und wirken kann, aber jetzt verbunden mit dem Körper ist diese Autonomie noch nicht möglich. Aber es ist auch nicht das Endziel, die Autonomie, sondern das Endziel ist, dass der Mensch wieder vollständig ist. Und darum ist der Herr Jesus eben als Mensch auferstanden, wieder mit dem Körper, und wir werden einen Auferstehungskörper bekommen, der vollkommen sein wird. Ihm gleich.